Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Und wir haben auch Sport im Programm und dafür ist heute Ocker Gundel zuständig.
So ist es und wir schauen gleich auf die Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga, unter anderem mit dem FC Bayern München.
Zunächst aber beginnen wir damit. Er war erst wenige Tage zuvor aus einer Untersuchungshaft in Hamburg entlassen worden. Dann stach er vor anderthalb Wochen in einem Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg unvermittelt und offenbar wahllos zu, tötete zwei junge Menschen und verletzte fünf weitere schwer. Die Trauer und das Entsetzen sind nach wie vor groß, nicht nur hier am Bahnhof Burgstedt in der Nähe des Tatorts. Und bevor heute neue Erkenntnisse über den mutmaßlichen Täter, einen 33-jährigen Palästinenser und seine möglichen Beweggründe bekannt wurden, fand in Neumünster in Schleswig-Holstein mit großer Anteilnahme und hohem Besuch aus Berlin ein Trauergottesdienst für die Opfer statt. Andreas Schmidt berichtet.
Die Vizelinkirche in Neumünster. Hier waren die beiden Opfer der Messerattacke zur Schule gegangen. Neben Politikern kommen auch Freunde und Bekannte der Opfer zum Trauergottesdienst.
Es waren die Ministrantinnen aus Elmshorn da, aus der Gruppe, wo eines der Opfer ja aktiv gewesen ist. Und für die war das auch wichtig, diesen Gottesdienst mitgestalten und mitfeiern zu können. Weil ich glaube, in so einer Situation braucht man was, wie man seine Trauer und seine Fragen dann auch ausdrücken und verarbeiten kann.
Seit 11 Tagen blickt das Land voller Entsetzen auf die Bluttat vom 25. Januar. Hier in Burgstedt hat der staatenlose Palästinenser Ibrahim A. mutmaßlich ein junges Paar ermordet. Seitdem schieben sich die Behörden in Hamburg und Kiel die Schuld dafür zu, warum wichtige Informationen über den vorbestraften Tatverdächtigen nicht beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gelandet sind. Und heute wurde noch bekannt, dass Ibrahim A. sich im vergangenen Jahr in Untersuchungshaft in Hamburg mit dem Attentäter vom Breitscheidplatz Anis Amri verglichen haben soll. Seit der Tat fordern immer mehr Stimmen zügigere Abschiebungen.
Das wird uns nur gelingen, indem wir es schaffen, dass diese Länder ihre Bürgerinnen und Bürger wieder zurücknehmen. Und dazu brauchen wir große Fortschritte in ganz konkreten Vereinbarungen mit diesen Ländern.
Der Trauergottesdienst in Neumünster war heute begleitet von einzelnen Demonstranten und ihren Forderungen, kriminelle Ausländer auszuweisen.
Und im Studio begrüße ich jetzt unsere Reporterin Claudia Drechsel, die über den Fall berichtet. Claudia, der mutmaßliche Täter hat sich also offenbar mit dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz verglichen. Was genau gibt's da Näheres?
Tatsächlich hat mir die Justizbehörde Hamburg vorhin noch einmal bestätigt, dass es diesen Vergleich gab des Täters mit Anis Amri vom Breitscheidplatz, der ja ein islamistischer Attentäter war. Wörtlich soll er gegenüber Bediensteten gesagt haben, es gibt nicht nur einen Anis Amri, es gibt mehrere, ich bin auch einer. Und zudem soll er auch solche Begriffe gestammelt haben in der gleichen Situation, sowas wie großes Auto, Berlin, das ist die Wahrheit. Das ist jetzt bekannt geworden. Sein übriges Verhalten sei zwar aggressiv gewesen, aber insgesamt unauffällig. Er sei auch nicht besonders religiös gewesen und das betont die Behörde. Er war zu keinem Zeitpunkt vorher als extremistisch eingestuft gewesen. Daher wurden diese Aussagen, die er da getroffen hat, auch nicht als besonderes Vorkommnis bewertet. Sie wurden zwar in die Akten aufgenommen, aber sie wurden wohl nicht weitergegeben.
Das verwundert ja irgendwie, dass diese Informationen bei so einem Zusammenhang nicht weitergegeben wurden. Und die Behörden schieben sich auch gegenseitig Versäumnisse zu und vor.
Ja, das ist absolut richtig. Das war auch schon Thema in der hamburgischen Bürgerschaft im Justizausschuss vergangene Woche. Genau geht es um den Informationsfluss zwischen der Justizbehörde Hamburg, der Ausländerbehörde in Kiel, aber auch die Integrationsministerin aus Schleswig-Holstein hat der Justizsenatorin von Hamburg schwere Vorwürfe gemacht. Die möchte das nicht annehmen und sagt also, dass ja die Akten, die damals angefertigt wurden, auch nicht in der Behörde gelandet sind. Also sie wusste darüber in dem Moment nichts. Allerdings ist es natürlich so, dass seit August 2022 dieser Vorfall passiert ist und auch aktenkundig war. Und deshalb kommen jetzt natürlich Fragen auf, warum hat es so lange gedauert? Sicherlich ist es ein Detail, das die Debatte jetzt neu befeuert. Und die Unterlagen liegen mittlerweile auch bei der Staatsanwaltschaft in Itzehoe.
Claudia Drechsel, vielen Dank für die weiteren Informationen zu diesem Fall und dem Besuch im Studio. Im Showdown zwischen der CDU und ihrem Mitglied Hans-Georg Maaßen hieß es heute High Noon, 12 Uhr mittags. Denn da genau lief die Frist aus, die das Parteipräsidium dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten nach umstrittenen Äußerungen und Aktionen gegeben hatte, um bis dahin freiwillig aus der CDU auszutreten. Doch offenbar musste der nicht lange grübeln, er ging nicht. Gabor Hallasch über den Fall Maaßen und eine Partei, die mit sich ringt.
Sie wollen nicht nachgeben. Bei der Werteunion in Thüringen sehen Sie sich im Recht. Ihr Bundesvorsitzender Hans-Georg Maaßen ist hier unumstritten.
Ich stehe nicht hinter Dr. Hans-Georg Maaßen. Ich stelle mich vor Herrn Dr. Hans-Georg Maaßen.
Sie sind stolze Parteimitglieder und haben aus den Medien erfahren, dass Sie sich entscheiden sollen, CDU oder Werteunion.
Die CDU ist meine politische Heimat. Und es ist einfach verstörend, dass die CDU ihren Markenkern abstoßen will.
Heute Mittag 12 Uhr. Das Ultimatum ist verstrichen und Hans-Georg Maaßen ist nicht aus der CDU ausgetreten. Aus dem Konrad-Adenauer-Haus dazu kein Wort. Zuletzt hatte Maaßen von einer rot-grünen Rassenlehre gesprochen und von Rassismus gegen einheimische Deutsche. Hans-Georg Maaßen sagt, er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, äußert sich heute per Tweet 4 Minuten vor Ablauf des Ultimatums, spricht von einer Schmutzkampagne und Gegenwind, der Auftrieb gebe. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein ärgert sich im ARD-Bericht aus Berlin über diese Worte. Es sei jetzt an der Zeit, das Kapitel Maaßen zu beenden.
Ich bedauere das sehr, dass Herr Maaßen nicht von selbst die Notbremse gezogen hat. Herr Maaßen hat in der Tat Dinge gesagt, die überhaupt nicht übereinpassen mit den Werten der CDU.
Maaßen aus der CDU ausschließen, nicht alle in der Parteispitze sind überzeugt. Der stellvertretende Parteichef Kretschmer ist in einem Podcast am Donnerstag zurückhaltend. Und ich finde, miteinander einen Diskurs zu führen und deutlich zu machen, das ist nicht die Meinung der Union, dafür steht sie nicht, ist viel wertvoller. Die Brandmauer nach rechts, gerade im Osten, ist sie löchrig und es ist nicht klar, was die Union will. In Thüringen stimmen CDU und AfD zuletzt gemeinsam gegen das Gendern oder beim Spielhallengesetz.
Ja, man hat tatsächlich den Eindruck, dass noch nicht ganz klar ist, was die Linie ist. Also die Brandmauer gebetsmühlenartig immer wieder zu betonen, aber dann in der konkreten Umsetzung sie nicht hinreichend konsequent einzufordern, ist natürlich in der Außenwirkung schwierig.
In Erfurt bei der Werteunion sprechen sie nicht gern über die Brandmauer, fordern auch die Zusammenarbeit mit der AfD von Situation zu Situation neu zu bewerten.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit dir, Konstantin.
Und die beginnen mit einem wichtigen Personalwechsel, mit dem Tarifkonflikt bei der Deutschen Post beginnen wir. Die Gewerkschaft Verdi hat für morgen und übermorgen erneut zu Warnstreiks aufgerufen. In ausgewählten Brief- und Paketzentren und bei den Zustellern solle die Arbeit niedergelegt werden. Zusätzlich seien Protestkundgebungen in mehreren Städten geplant. Verdi fordert 15% mehr Geld für die Beschäftigten. Die Post lehnt das als unrealistisch ab. Nach dem Abschuss eines chinesischen Ballons durch das US-Militär haben sich die Spannungen zwischen Washington und Peking verschärft. China sprach von einer Überreaktion. Der Ballon habe nur zivilen Forschungen gedient. Ein US-Kampfjet hatte den Ballon gestern auf Anweisung von Präsident Biden vor der Atlantikküste zerstört. Washington geht davon aus, dass das Fluggerät zur Spionage genutzt wurde. In Chile ist die Zahl der Toten durch die verheerenden Feuer auf mindestens 24 gestiegen. 500 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago de Chile gibt es mehr als 200 Brandherde. Die Flammen haben bereits tausende Hektar zerstört. Viele Menschen mussten in Notunterkünfte gebracht werden. Die Ursache der Brände ist noch unklar. In der betroffenen Region herrschen derzeit Temperaturen um die 40 Grad.
Und damit zum Sport und zunächst mal zum Fußball. Es war eine erfolgreiche Woche für den FC Bayern München. Erster Sieg im DFB-Pokal, Ocker, und dann legte der deutsche Rekordmeister heute nach.
Ja, so ist es. Im vierten Anlauf gelang den Bayern heute endlich auch der erste Sieg des Jahres in der Bundesliga. Und zwar in Wolfsburg. Sportlich also eine Tip-Top-Woche, aber auf der Beziehungsebene waren es eher unangenehme Tage. Beziehungsstatus schwierig bei Manuel Neuer und dem FC Bayern. Der Torwart fällt nach einem Skiunfall ja bis Ende der Saison aus. Und doch spielt er irgendwie noch mit, auf einer anderen Ebene allerdings. Nachdem sein Torwarttrainer und Freund Toni Tapalovic bei den Bayern entlassen wurde, kritisierte Neuer den Verein öffentlich in einem nicht autorisierten Zeitungsinterview. Und das kam nicht so gut an.
Die Vereinsführung um Sportchef Salihamidzic will sich zur Sache Neuer heute nicht äußern. Dafür kritisiert der Trainer seine verletzte Nummer 1. Er, so Nagelsmann, hätte das Interview so nicht gegeben.
Am Ende habe ich auch gesagt, dass meine Tür nie verschlossen ist. Aber generell glaube ich jetzt nicht, dass ich jetzt in der Bringschuld bin. Ich habe die Dinge erklärt. Und ich muss eben manchmal oder wir Entscheidungen treffen, die dazugehören in einer Führungsposition.
In den 90 Minuten zuvor hat Neuers Nachfolger im Tor früh Grund zu guter Laune. Denn bereits in der 9. Spielminute bringt Coman den Rekordmeister in Führung. Halb Schuss, halb Flanke, Hauptsache drin. Und Bayern macht genau so weiter. Nur 5 Minuten nach der Führung trifft Coman erneut, technisch ein Traum, das 2:0. Achtung Flosker. Tore fallen heute quasi im Minutentakt. Freistoß Kimmich, Kopfball Müller. In der 19. Minute scheint das Spiel entschieden. 427 Bundesligaspiele. Thomas seit heute neben Namensvetter Gerd Müller Rekordspieler seines Clubs.
In diesem Sinne nochmal Gerd. Alles Gute, mach's gut.
Doch für die Bayern geht es erstmal so nicht weiter. Wolfsburg stellt um, Lacroix muss früh raus, was dem offensichtlich nicht gefällt. Dem Spiel aber nutzt. Hinten die Gastgeber nun sicherer, vorne zielstrebiger. Kaminski bringt den VfL kurz vor der Halbzeitpause sogar wieder etwas an. Nach der Pause sieht Bayerns Kimmich für diese Aktion gegen Arnold gelb-rot. Aufhalten kann das seine Mannschaft aber nicht, im Gegenteil. Bayern macht den Deckel drauf. Und wie? 73. Minute Musiala unwiderstehlich zum 4:1.
Das wird mir wahrscheinlich keiner glauben, aber wenn ich mir die Statistiken anschaue, das war heute kein klarer Sieg, das war ein glücklicher Sieg des FC Bayern München.
Tatsächlich vergibt Wolfsburg danach noch viele gute Chancen. Schafft in einem sehr ordentlichen Bundesligaspiel durch Swornberg aber lediglich das 2:4. Damit nichts Neues, also in der Liga, Bayern bleibt Tabellenführer. Wie es mit der verletzten Nummer 1 Manuel Neuer weitergeht, das werden wohl die nächsten Tage zeigen.
Ganz andere Sorgen hat der VfB Stuttgart, Abstiegssorgen nämlich. Deswegen schnappten sich die Schwaben in der Winterpause einen neuen Trainer. Mit Bruno Labbadia gelang unter der Woche der Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Absoluter Grund zur Freude. Aber in der Liga gab es heute wieder keinen Sieg. Stuttgart verlor gegen Werder mit 0:2. Und es war dieses Mal nicht Niklas Füllkrug, der die Bremer jubeln ließ.
Zwei Szenen als Spiegelbilder eines Spiels. Glücksmomente für Jens Day, den dänischen Neuzugang bei Werder. Einige ärgerliche Augenblicke für VfB-Trainer Bruno Labbadia, dessen Team in der ersten Hälfte gute bis sehr gute Möglichkeiten hat, um in Führung zu gehen. Kurz vor der Pause scheitert Chris Führig an Pavlenka. Und wenig später der völlig freistehende Luca Pfeiffer. Solche Chancen muss man im Abstiegskampf verwerten. Vor allem, wenn der Trainer kräftig mithilft.
Vor der Halbzeit haben wir zwei Riesenmöglichkeiten für uns, wo Torwart einmal super hält und wo wir aber auch den Kopfball machen müssen und kriegen dann aus dem Nichts das 1:0.
Die Stuttgarter lassen sich beim ersten Gegentreffer in der 59. Minute überrumpeln oder stellen sich extrem ungeschickt an. Und dann kommt der dänische Glücksmoment. Jens Day trifft zum ersten Mal für Werder in der Bundesliga. Ausgerechnet in der Woche, in der er zum ersten Mal Vater eines Sohnes wird. Mein Leben hat sich total verändert. Ich bin richtig glücklich und vielleicht bringt das 2-3 extra Prozent auf dem Feld. Glücksgefühle bei einem, der erst in den letzten Spielen immer wichtiger für Werder wird.
Er gibt uns sehr, sehr viel, holt gefühlt jeden Zweikampf, läuft gefühlt 12 Kilometer im Spiel, gibt uns auch einen Rückhalt hinter uns und genau das brauchen wir.
Marvin Ducks Treffer in der 77. Minute hat nichts mit Glück, sondern sehr viel mit Können zu tun. Ein beeindruckendes 2:0 für Werder, das sehr viele unglückliche Stuttgarter zurücklässt, die sich im Abstiegskampf nicht befreien können.
Ganz im Gegenteil, schauen wir auf die Tabelle. Ganz oben die Bayern, einen Punkt vor Union Berlin, Dortmund auf Platz 3, Wolfsburg ist 7. vor Werder. Hoffenheim nur noch mit 3 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Da steht aktuell Stuttgart, dahinter Hertha und Schlusslicht Schalke. Ja, und um den Abwärtstrend zu stoppen, hat Hoffenheim wohl Cheftrainer André Breitenreiter beurlaubt. Das berichten der Kicker und die Bild-Zeitung. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings noch nicht. Hoffenheim war zuletzt 9 Spiele ohne Sieg. Ja, und dann pfeifen wir den Fußball an dieser Stelle ab und widmen uns dem Handball. Magdeburg steht beim DHB-Pokal im Final Four.
Auf dem Parkett in der Hamburger Arena gibt's beim SC Magdeburg kein Halten mehr. Das Pokalviertelfinale zwischen dem THW Kiel und dem SC, ein wahrer Handball-Krimi. Der deutsche Meister zieht in der ersten Halbzeit mit 5 Toren davon. Der Titelverteidiger aus Kiel gleicht mit Schlusspfiff durch Weltmeister Magnus Landin per 7 Meter aus, rettet sich somit in die Verlängerung. Doch Magdeburg am Ende mit Happy End und dem 35:34 Sieg, dieser allerdings getrübt durch den Ausfall von Weltmeister Magnus Saugstrup.
Trotzdem muss ich meiner Mannschaft mit allem, was sie hier gemacht hat, auch mit dem Umgang mit der Verletzung, ja, alle Hüte ziehen, die ich habe. Chapeau.
Die Magdeburger kämpfen nun Mitte April in Köln um den Titel im DHB-Pokal.
Weiter geht's mit Wintersport. In gut 2 Wochen beginnt für die nordischen Kombinierer die WM und Julian Schmidt scheint schon jetzt in Topform zu sein. Er gewann den Heimweltcup in Oberstdorf und zwar nach einer atemberaubenden Aufholjagd. Hier der Mann in Schwarz noch auf Platz 2. Aber mit der Unterstützung der Fans ließ er auf der Zielgeraden die Konkurrenz aus Norwegen und Österreich hinter sich. Alle 4 kamen innerhalb von 1,1 Sekunden über die Ziellinie und Julian Schmidt war als Erster drüber. Und dann gleiten wir zum Schluss noch rüber zur Bob-WM in St. Moritz und zu Francesco Friedrich. Und was soll ich sagen? Er hat es wieder getan.
Der Bobkönig ist zurück auf seinem Thron. Francesco Friedrich steuert mit einem überragenden letzten Lauf zu seinem 12. Weltmeistertitel, ist mit seinen Anschiebern 7 Zehntel schneller als die Herausforderer um Bradley Hall. Dieser große Vorsprung überrascht, denn im vorletzten der insgesamt 4 Läufe war die britische Crew bis auf 8 Hundertstel an das Quartett aus Sachsen herangekommen.
Hier ist jeder Lauf unterschiedlich und von Tag zu Tag dann auch noch mal. Und dann ist es ja an sich sowieso ganz besonders und das macht es einfach zu einem der besondersten Weltmeistertitel, die wir haben.
Den 2. Platz teilen sich zeitgleich die Mannschaft von Bradley Hall und die lettische Besatzung um Emils Tsipulis. Zweierbob-Weltmeister Johannes Lochner muss wegen Verletzung 2-mal einen Anschieber austauschen. Wird 4. vor Bob Deutschland 3 mit Christoph Hafer.
Hochgefühle bei den Bobfahrern, Hochdruckwetter bei uns in Deutschland. Klingt nach viel Sonnenschein, stimmt's, Donald?
Ja, obwohl diese Hochs ja manchmal Nebel bringen, aber danach sieht es wirklich nicht aus. In den nächsten Tagen sieht sehr gut aus, Ingo. Und wir gucken mal noch in eine Region, wo es jetzt doch deutlich zu kalt ist für die Jahreszeit. Hier über Südosteuropa wird die kalte Luft angezapft. Sie sehen sehr viel Blau dort, Schneefälle heute schon in Griechenland, Schneeregen, selbst in Athen. Aber bei uns wird diese Hochdruckzone dann doch länger verweilen. Sie sehen, da kommt sogar ein zweites Hoch vom Atlantik hinterher. Also der Hochdruckeinfluss sollte bis mindestens Donnerstag bei uns durchhalten. Jetzt schauen wir auf einen kleinen Tiefausläufer, den wir noch haben, so ein Wolkenband, das von der Ostsee bis nach Baden-Württemberg reicht. An der Ostgrenze fällt eher Schnee, Richtung Westen ist es noch Regen, also eine kleine Luftmassengrenze. Und es gibt davor Sonnenschein, vor allem im Südosten morgen längere Zeit und auch von Nordwesten her kommt die Sonne durch. Und morgen im Tagesverlauf sieht man, wie die trockenere, aber auch kältere Luft von Polen dann das Ganze auch langsam mehr und mehr auflösen wird. Schauen wir auf die Temperaturen morgen früh. Verbreitet frostig im Westen noch, westlich dieser Luftmassengrenze. Grenze recht mild mit Temperaturen von über 0 Grad. In den Hochtälern geht es teilweise unter minus 15 Grad sogar runter. Und morgen der Tag bringt im Osten dann Temperaturen nur knapp über 0 Grad, im Westen nochmals 7 bis 8 Grad. Und der Trend für den nächsten Tag ist leicht erklärt. Viel Sonnenschein, tagsüber positive Temperaturen, nachts allerdings ganz schön kalt.
Danke, Donald, für diese strahlenden Aussichten für diese Woche. Und mit diesem Ausblick auf die kommende Woche gehen diese Tagesthemen heute auch zu Ende. Bei Titel, Thesen, Temperamente kommen gleich im ersten Filmschaffende aus Israel zu Wort, die ein Ende der Meinungsfreiheit und Zensur in ihrem Land befürchten.
Ja, und die nächste Tagesschau hier im ersten, die sehen Sie dann gegen 1.10 Uhr.
Morgen Abend begrüßt dann Karin Mioska Sie wieder an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss und
gute Nacht.
Bleiben Sie zuversichtlich.